mit Thies.
Die neue Staffel von Charité ist zurzeit im Fernsehen oder aber auch in der Mediathek zu sehen. Sie spielt in einer sehr schwierigen Zeit für die Ärzte in den letzten beiden Jahren des Zweiten Weltkrieges, wo auch die Ärzte der Charité teilweise zu Kollaborateuren des Naziregimes wurden und deren Rassenpolitik mit umsetzten. Einer der Ärzte, der auch wirklich viel zu kämpfen hat mit seinem Gewissen, der wird gespielt von Artjom Gilts. Hallo nach Berlin.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
So, guten Tag, Herr Doktor. Dr. Arthur Waldhausen in der neuen Staffel von Charité. Die spielt während der letzten beiden Jahre des Zweiten Weltkriegs. Und das war auch für die Mediziner ja eine ganz besondere Zeit. Mediziner, die sich ja verpflichtet hatten, Menschen zu helfen. Auf der anderen Seite waren sie dann in der Bredouille und unterstützt natürlich auch dieses neue Regime größtenteils an der Charité. Das wissen wir ja aus einigen Akten. Was hast du alles herausgefunden? Was war dein persönlicher Background? Wie war es, Arzt zu sein an der Charité 43?
Arzt zu sein an der Charité 43? Ja, das war eine ganz schöne Herausforderung, ehrlich gesagt. Weil es zum einen eine Herausforderung war, sich eben irgendwie so ein bisschen in die Zeit einzudenken und so ein bisschen Gestik und Mimik und so ein bisschen Körperhaltung einzustudieren.
Ach, guck mal, die war damals anders?
Ja. Ja, ich glaube, also in meinem, doch, also ich habe mir so ein bisschen so Filme aus den 50ern dann angeguckt, weil ich glaube, da war ja der Gustus auch so ein bisschen ähnlich noch. Und
was war ähnlich da?
Also die Aussprache auch.
Die Aussprache.
Also es war so sehr, sehr deutlich und natürlich so ein bisschen strenger und die Körperhaltung auch. Also die standen so ein bisschen gerade alle,
habe
ich das Gefühl. Irgendwie alle so aus dem Militär noch geprägt.
Ja.
Und dann war es einfach natürlich wahnsinnig spannend, einen Arzt zu spielen oder generell mal irgendwie die Medizin einzublicken. Und es war auch natürlich eine riesige Herausforderung, in die Medizin in diesen Jahren einzutauchen und irgendwie sich auch mit der Thematik, die damals irgendwie sehr präsent war, auseinandersetzen zu müssen.
Was ist dir da aufgefallen, als du dich mit der Medizin von damals beschäftigt hast?
Was einem am meisten wahrscheinlich auffällt, ist das T4-Programm, die Euthanasie, dass man Menschen für nicht lebenswürdig erachtet hat, dass man Reichsausschusskinder hatte, also wirklich Kinder, die einfach eben nicht zur arischen Rasse gepasst haben und die man aussortiert hat und an denen man einfach frei Experimente durchgeführt hat. Also das war schon ja, herzzerbrechend und auch irgendwie ja, sehr surreal.
Ja. Wie konnte denn das eigentlich passieren, dass gerade bei diesen gebildeten Ärzten natürlich, die wirklich angetreten waren ja mal, um Leben zu retten, die einen Eid abgelegt haben, dass die in diese Programme reingezogen wurden, dass auch wirklich auch viele Ärzte an der Charité damals Mittäter natürlich wurden und auch dass die NN-Rassengesetze und so weiter mit auch umgesetzt haben, widersprach ja alles überhaupt dem Eid, den sie abgeliefert hatten. Wie kam es dazu?
Absolut. Wie es dazu kam, ich kann mir das natürlich nur so ein bisschen erahnen oder erdenken. Ich glaube, es war ein Mix aus, dass man wirklich auf einmal Werte übernommen hatte über Jahre, die dann das irgendwie gut geheißen haben, dass man wahrscheinlich aus Angst herausgehandelt hatte zu teilen, eben dann eventuell selbst verfolgt zu werden, eventuell selbst seinen Job loszuwerden oder eben auch Schlimmeres. Dass man, ich glaube, vielleicht der Karriere verschrieben war, dass man dem medizinischen Fortschritt verschrieben war und dass man tatsächlich den Glauben hatte, dass man durch das Leid einiger vielen helfen könnte. Und dabei natürlich vollkommen außer Acht gelassen hat, dass der Grundsatz, dass alle Menschen gleich sind, einfach immer geltend ist. Ich kann es natürlich nicht ganz genau einschränken, woran das jetzt irgendwie gelegen hat. Aber ich glaube, sowas in die Richtung, so würde ich mir das erklären. Also dass man so vielleicht nicht ganz, teilweise wahrscheinlich, also wenn man jetzt nicht von den leitenden Positionen ausgeht, vielleicht auch gar nicht richtig realisiert hat, was das eigentlich heißt, was diese Texte, diese Rassengesetze heißen, was diese Rassenreinigung heißt und was Reichsausschuss überhaupt bedeutet.
Mhm. So. Was für ein furchtbares Wort.
Wahnsinn.
Reichsausschuss Kinder.
Schrecklich.
Das ist gruselig.
Ganz, ganz schrecklich.
Ganz gruselig. Was ist dir denn vor allem aufgefallen? Also entweder bei der Vorbereitung schon oder aber auch, ja sag ich mal, über die medizinischen Geräte, die am Set dann natürlich auch verwendet wurden für die Serie. Es war ja doch alles ganz anders, als das jetzt heutzutage natürlich ist. Was ist dir da besonders ins Auge gesprungen?
Es hat so ein bisschen Retro-Feeling gehabt. Das klingt jetzt so ein bisschen bescheuert, aber es hat wirklich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man das irgendwie heutzutage wieder aufgegriffen hatte, irgendwie in der Mode und irgendwie in den, dass man irgendwie so kleine alte Regale hatte, die man irgendwie sich heutzutage ins Haus stellte. Yeah. Und also das war verrückt. Und aber das, was von damals, es gibt so einen Film über Sauerbruch aus den 1950er Jahren.
Yeah.
Da hat er so eine, da wird so diese Kammer beschrieben, die er erfunden hat, um eben eine Operation an der offenen Lunge durchzuführen. Mhm. Das fand ich wahnsinnig spannend, was man quasi damals, also wie die Schritte überhaupt funktioniert haben, bis man zur heutigen Medizin gekommen ist, dass man jetzt wirklich an der Lunge operieren kann. Spannend.
Ja, also den Sauerbruch, den spielt Ulrich Nöten. Genau. Den Sauerbruch, eine echte historische Figur. Du bist ja nur erfunden.
Ne? Ich bin nur erfunden, also, genau.
Der Waldhausen ist nur fiktiv.
Ich bin ein Märchen.
Der Sauerbruch ist allerdings echt. Was war das für eine Kammer, die er damals auch erfunden hat? Er war ja wirklich führend dort.
Eine Kammer, man konnte bis dato nicht an der offenen Lunge operieren, weil die immer kollabiert war. Mhm. Und er hat eben so einen Raum gebaut, den er, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Unterdruck oder Überdruck war. Auf jeden Fall hat er mit dem Druck gespielt, dass die Lunge nicht kollabiert und dass man eben in diesem Raum an der offenen Lunge operieren konnte. Mhm. Das heißt, im Grunde war das ein viereckiges Glas, so ein Glaskasten, wo eben ein paar Menschen reingepasst haben, inklusive Equipment. Und von außen hat man eben den Druck reguliert.
Warst du mal im Charité-Museum eigentlich? Es ist eines dieser Museen in Berlin, wo man dann immer vorbeiläuft und sagt, ah, da muss ich mal hin. Ich selber schon zweimal, ich war aber noch nie drin. Da gibt es ja wahrscheinlich auch einiges an Instrumenten, die eher an eine Folterkammer erinnern wahrscheinlich. Ne? Warst du drin mal?
Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich war tatsächlich auch noch nicht drin,
aber ich habe es mir
vorgenommen. Ich habe es mir ganz, ganz, ganz fest vorgenommen, dass wir das jetzt demnächst machen.
Ich bin ja froh, dass nicht mehr geröntgt wird heutzutage, wie in dem Film, in Charité 2. Also das kann man sich kaum vorstellen. Der Sauerbruch operiert ja dort und sagt, einmal bitte mal kurz mal röntgen. Und dann wird einfach so eine Platte zwischen ihn und den Patienten geschoben. Also er guckt da wie durch so eine Lupe im Prinzip beim Briefmarken sammeln.
Genau.
Und das ist eine Röntgenplatte und da siehst du dann den Patienten von innen. Also alle, die da mitgemacht haben, können doch nicht mehr lange gelebt haben danach eigentlich, oder?
Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wie viel die jetzt alle an Strahlung bekommen haben, ehrlich gesagt. Aber ja, klar. Also ich meine, es ist auch verrückt. Ich glaube, es gibt auch eine Szene, wo man, wo Kinder eben in so einen Röntgenapparat reingucken. Das fand ich auch total abstrus. Und dann wirft natürlich aber das gleichzeitig so ein bisschen die Frage auf, was wird denn so in 40 Jahren rückblickend auf heute irgendwie die Leute zum Kopfschütteln bewegen? Mhm. Also was wir heute machen.
Total.
Oder?
Ja, ich glaube schon. Also du hast auf jeden Fall viel kennengelernt über das Arztsein, über die Medizin der damaligen Zeit. Ich kannte das Wort Panzerschokolade vorher auch nicht. Ich weiß nicht, ist nicht in deiner Szene dabei?
Nee, genau, das ist mit dem Paul Lohmann. Ja, das ist ein toller Begriff, oder? Also auch ein bisschen ein komischer Begriff, aber ja.
Ja, aber wusstest du sofort, was das ist?
Also nee, das wusste ich tatsächlich auch nur eben aus Recherche und aus den Büchern heraus. Vorher wusste ich auch nicht, was das ist.
Paul Lohmann, der dort einen Schuss ins Bein bekommen hat, operiert wird und so weiter, dem steckt jemand Panzerschokolade zu. Und ich dachte, und alle machen so einen Riesenwirbel. Wie kann es sein, dass der Panzerschokolade hat? Und ich dachte nur, entschuldige, das ist doch nicht so schlimm. War Schokolade Mangelware? Oder?
Nee,
ist ein rauer Rauschgift.
Es ist ein Rauschgift, genau. Das ist nämlich die Kombination aus so einem Betäubungsmittel und eben aus dieser Panzerschokolade, das die Jungs anscheinend an der Front genommen haben zur damaligen Zeit.
Und ich fand es auch ganz interessant, die Geschichte mit den Kröten ist nicht in deiner Szene.
Nee, auch nicht in meiner
aber,
Szene.
Aber darüber spricht man natürlich auch, wenn man es mitbekommt, dass man tatsächlich Kröten, Urin von möglicherweise einer schwangeren Person, du weißt nicht, ob du schwanger bist oder nicht, du nimmst das Urin, spritzt es der Kröte unter die Haut und wenn sie Spermien produziert, dann weißt du, die Frau war schwanger.
Und ja, Wahnsinn, oder?
Ja, aber und das ist aber schon authentisch. Ich nehme an, bei euch ist ja alles relativ authentisch, historisch belegt. Erfunden ist sowas ja nicht.
Nein. Nee, sowas ist nicht erfunden. Das wurde tatsächlich so durchgeführt damals. Das ist natürlich jetzt auch nicht sehr tierschonend. Also ich meine, es ist natürlich eine wahnsinnige Quälerei auch für die Frösche. Aber nee, erfunden ist es nicht. Das wurde tatsächlich so gemacht, genauso wie die Panzerschokolade damals so genommen wurde.
Unglaublich. Was war für dich denn in der Rolle die größte Herausforderung?
Ich glaube, die größte Herausforderung war tatsächlich, Experimente an Kindern durchzuführen. Mhm. Also das war wirklich eine wahnsinnige Herausforderung. Wir haben in Prag gedreht. Mhm. Wir zeigen in der einen Szene eben auch, dass man, wie diese Versuche durchgeführt werden. Dann bekommen eben behinderte Kinder eine Spritze. Ja. Und das war einfach schrecklich. Wir haben mit echten behinderten Kindern gedreht und das waren im Grunde alte Betten, die dann mit Netzen umspannt waren, dass die Kinder da nicht ausbrechen konnten. Also es war wirklich ein ganz, ganz schreckliches Bild. Also das war, glaube ich, die größte Herausforderung. Ich war in meinem Leben, glaube ich, auch noch nie so nervös, also wie vor dieser Szene.
Die behinderten Kinder dort, haben die das realisiert, was man gerade mit ihnen macht und dass das letztendlich ein Spiel ist, in Anführungszeichen?
Das war tatsächlich auch sehr spannend, weil es war ein Junge, der dann überwiegend quasi, mit dem wir überwiegend gespielt haben, beziehungsweise der dann eine Spritze bekommen hat. Ja. Und der hat natürlich die Atmosphäre mitbekommen. Ich glaube, Kinder sind generell sehr sensibel dafür, was für Energien so im Raum sind. Und man hat schon gespürt, dass er Angst hatte. Wir haben natürlich nie das zu einem Punkt gebracht, wo er irgendwie angefangen hätte zu weinen oder wo es irgendwie traumatisch werden könnte. Ja. Aber man hat schon gespürt, dass es ihm ein bisschen unwohl ist. Bis zu einem kleinen Moment. Und dann auf einmal hat er realisiert, dass es ein Spiel war und hatte dann auch sehr, sehr viel Spaß dabei. Mhm. So, das war dann natürlich auch super herzerwärmend, weil er dann irgendwie sehr gelacht hat und einfach, sehr
zum Glück ein Kind war. In dem Moment ist dir auch ein Stein vom Herzen einfach gefallen. Ja, oh, der Junge lacht endlich mal.
Total, wirklich. Also da ist mir wirklich ein Riesenstein vom Herzen gefallen.
Ja. Bei einer Szene habe ich ja gedacht, ist das realistisch, als du nämlich plötzlich eine schwangere Frau trägst und das auch noch im Laufschritt. Im Nachhinein habe ich gedacht, okay, natürlich, die hatte ja nur so einen Bauch, aber eine schwangere Frau auf den Arm zu nehmen und mit der über die Straße zu laufen, das ist schon anstrengend, oder?
Das war auch tatsächlich sehr anstrengend, das zu drehen. Ach, auch wenn
selbst
die,
mit auf, dem Bauch.
Auch selbst mit dem Bauch. Die Kollegin Mala Emde ist natürlich nicht übergewichtig in keinster Weise, aber es war natürlich trotzdem schwierig. Aber ich glaube tatsächlich, dass das möglich ist in dem Moment, in dem man um das Leben seines Kindes fürchtet. Ich glaube, da entfaltet man Kräfte, die man sonst wahrscheinlich nicht so hätte.
Aber du bist ja auch gut durchtrainiert natürlich aus zahlreichen Jahren Kampfsport, den du gemacht hast, und zwar wirklich ewig lange. Du warst in der Judo-Bundesliga auch dabei.
Genau.
Und machst aber auch wirklich, wie kann es sein, dass man so viel macht? Also habe ich ja gelesen oder steht auch, glaube ich, auf deiner Webseite, wie Kickboxing und Grappling. Was ist Grappling überhaupt?
Also Grappling ist so ein Mix aus Judo, Sambo und Wrestling. Also im Grunde geht es...
Und was ist Sambo?
Sambo ist eine russische Kampfsportart, die dem Judo sehr ähnlich ist, die so ein bisschen anderes Regelwerk hat. Yeah. Es geht auch viel um Werfen und eben viel um Bodenkampf. Mhm. Und da gibt es im Sambo natürlich ein paar andere Variationen, aber im Klassischen ist das gemeint. Und das Grappling vereint eben diese drei und andere Sportarten. Und lässt sich am besten erklären, ich weiß nicht, Brazilian Jiu-Jitsu?
Schon mal gehört den Namen?
Schon mal gesagt.
Genau. Weiß aber nicht, wie es aussieht.
Das ist auch, also das geht auch quasi ins Grappling. Das ist sehr, sehr viel Bodenkampf. Das ist so ein bisschen, wenn man an UFC denkt, an MMA. Das ist, wenn die Jungs quasi nicht mehr schlagen, sondern auf den Boden gehen, beziehungsweise eben einen Takedown haben. Also entweder das ist ein Wurf oder eben auf eine andere Weise, dass es zu Boden geht und dass es eben am Boden, ohne zu schlagen, weitergeht.
Okay.
Genau.
Also reden wir von diesen Schaukämpfen auch, oder was? Oder?
Nee, das ist kein Wrestling. Nee, ich meine jetzt nicht WWF mit Kostümen und aufgepumpten
Mädels,
sondern eher so das Wrestling, das man irgendwie aus Olympia kennt.
Okay.
Genau, als Ring. Ja. Das Ring heißt es im Deutschen. So,
Ringen.
Jetzt. So heißt es im Deutschen, richtig.
Genau. Oh, da haben wir selbst hier in der Nähe haben wir den Kran von Schifferstadt gehabt damals.
Ach was.
Ich weiß noch nicht gerade mal, wie er mit richtigen Namen heißt. Legendärer deutscher Ringer. Mit dem Namen Der Kran von Schifferstadt.
Von Schifferstadt, den habe ich noch nie von gehört. Den gucke ich mir mal an.
Wie kamst du zu Kampfsportarten oder zum Judo bei dir?
Ich glaube, das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass ich in der Schule nicht so richtig ruhig sitzen kann und mein Grundschullehrer meinen Eltern dann irgendwann mal empfohlen hatte, dass ich vielleicht mal zum Judo gehen sollte oder zum Kampfsport. Ich glaube, so ist das Ganze entstanden.
Du hast für die Serie, hast du ja mächtig abgenommen, soweit ich das weiß. War das schwer?
Jein. Ich habe einfach, ehrlich gesagt, 4 Monate keinen Sport gemacht. Das war eine sehr, sehr große Herausforderung für
mich. Und dann nimmt man ab. 4 Monate keinen Sport machen. Hey, das ist ein Traum für alle, die das jetzt gerade hören. Ich habe 4 Monate keinen Sport gemacht.
Also, das mag nicht für jeden funktionieren, gebe ich gerne zu.
Aber bei dir?
Nee, ich treibe relativ viel Sport und ich glaube, ich habe einfach Muskelmasse dann abgenommen.
Ja.
Und das war einfach eine riesige Herausforderung, weil ich natürlich irgendwie Energie hatte, mit der ich nicht wusste, wie ich mir jetzt mit der umgehen sollte. Mhm. Aber es war auch total spannend, weil das natürlich irgendwie der Fokus so ein bisschen geschiftet ist. Und ich zumindest, vielleicht habe ich es mir eingebildet, aber ich hatte das Gefühl, dass ich so ein bisschen mehr verstanden habe, wie man damals oder wie man als Mediziner eben gelebt hat, wenn man wirklich nur im Beruf war.
Das heißt, der Fokus hat sich verlagert. Was meinst du damit genau?
Naja, man hat in sich, wie gesagt, ich hatte so viel Energie, dass ich das irgendwie anderweitig ausdrücken musste. So, und dann habe ich eben einfach mehr gelesen oder habe mich mehr mit anderen Dingen beschäftigt als eben mit Sport.
Ist das bei dir da auch schon so eine Art Sucht, einfach dieses Sport auch? Denn es gibt ja wirklich Menschen, die können eigentlich nicht ohne. Die müssen jeden Tag laufen. Das ist dann auch schon so eine Sucht, wo vielleicht manchmal schon ein seelisches Gegengewicht dann sogar fehlt.
Als Sucht würde ich das vielleicht nicht bezeichnen. Ich habe es ja 4 Monate ohne geschafft.
Aber das sagen alle, die Sucht haben. Das sagen sie alle. Ja, Herr Waldhausen, bitte suchen Sie nochmal einen Arzt aus nach Ende des Gesprächs. Okay, also das ist dir nicht so schwer gefallen. Und warum war es wichtig, dass du abnimmst für diese Rolle?
Naja, weil ich mir gedacht habe, dass wir uns in 43 bewegen und dass man in 43 mit Sicherheit nicht den besten Zugang zur Nahrung hatte. Mhm. Und es natürlich auch ein anderes Körpergefühl ist, wenn man wenig Sport macht und irgendwie trotzdem seine Haltung aufrechterhalten muss.
Mhm. Was war für dich bisher die größte Veränderung, die du bis jetzt für eine Rolle hast machen dürfen oder müssen?
Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich eine relativ große Bandbreite an Rollen spielen durfte bislang. Ja. Ich glaube, so eine große Veränderung war bei Wendezeit. Das ist jetzt ein Film über den Mauerfall, wo ich einen amerikanischen Agenten gespielt habe. Und wo ich dann irgendwie einen Schnauz hatte und lange Haare und das irgendwie, das Feeling natürlich ein ganz anderes war, weil es irgendwie auch eine andere Kultur war und wir auf Englisch gedreht haben und so weiter. Mhm. Ich glaube, das war mitunter die größte Veränderung.
Die aber auch leicht fiel.
Also ich habe jetzt noch nicht 20 Kilo zugenommen oder mal 20 Kilo abgenommen. Also ich meine, Sie sagen jetzt die ganze Zeit, dass ich viel abgenommen habe. Vielleicht habe ich 5 Kilo verloren oder so.
Ah, 5 Kilo das, geht genau, ja fast
das
noch.
Geht wirklich
muss
noch.
Man aber auch erstmal schaffen natürlich. Muss man erstmal schaffen, 5 Kilo.
Aber es war jetzt nicht so, dass ich, ich habe jetzt nicht 20 Kilo abgenommen.
Der Kran von Schifferstadt, übrigens, er heißt Wilfried Dietrich.
Ach was.
Zwischen 51 und 77 hat er, glaube ich, gekämpft. Ja. Goldmedaille bei Olympia im schweren Freistil in Rom.
Ach was.
1960. Ja, Europameister, Weltmeister geworden in Yokohama 61, lese ich jetzt gerade hier.
Toll.
Lies mir keine Ruhe. Der Kran von Schifferstadt.
Der Kran von Schifferstadt. Das ist auch ein ganz, das ist ein toller Name, muss ich sagen. Ja. Der Kran von Schifferstadt.
Aber das wäre vielleicht mal eine Rolle für dich, wenn dessen Leben verfilmt wird. Die Voraussetzung würdest du mitbringen.
Ja, hoffentlich.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und ich gucke mir den gerade mal an. Ja, auch die Ähnlichkeit könnte da sein. Und da dürftest du dann wahrscheinlich nochmal, für Schwergewicht dürftest du noch
Da müsste noch ich wahrscheinlich ein bisschen zulegen,
Ein bisschen ist gut, oder? Ja. Wie viel? 10, 20 Kilo?
Ja, locker.
Na, viel Spaß dann dabei. Hoffentlich hat uns kein Produzent gehört heute. Also komm ich doch mal. Das Schöne ist ja auch als Schauspieler, du lernst für die Rollen auch immer mal wieder wirklich neue Sachen kennen. Du warst zu sehen in einer kleinen Serie, gerade Milk and Honey. Mhm. Spielst jemanden, der sich dann um die Familienimkerei kümmert. Mhm. Bienen, und das merkt man eigentlich immer nur, wenn man wieder drauf gestoßen wird, sind wirklich etwas wirklich Faszinierendes. Man weiß ja gar nicht, wie sie es alles machen, wie sie ihren Weg finden und wie sie Informationen mitteilen, indem sie tanzen und so. Mhm. Das ist ja ein Universum, das uns wirklich verblüfft. Was hast du gelernt?
Also zum allererst hat es mich tatsächlich auch sehr verblüfft und ich wusste überhaupt nicht, also wie riesig diese Schwarmintelligenz ist. Und ich glaube, zwei interessante Fakten. Yeah. Den einen habe ich gelernt, wenn eine Biene auf einem drauf sitzt, sollte man sie nicht wegpusten. Mhm. Das macht sie nämlich aggressiv, weil die mit CO2 nicht umgehen können.
Aha.
Ähnlich mit Wespen, und eben generell Insekten. Das heißt, es ist besser, die mit der Hand einfach wegzufegen. So, und das Zweite, was mich wirklich fasziniert hat, war, dass die, sobald die eben ihren Stamm teilen, wenn er zu groß wird, dann senden die so Späher aus, die eben nach neuen Orten suchen. Also wenn die jetzt, ich rede jetzt von Wildbienen und jetzt sind die vielleicht nicht unbedingt in der Beute. Und dann gehen die wirklich zum Beispiel in so einen hohlen Baum und laufen es ab und speichern das quasi ab, wie groß dieses Loch ist. Und wenn sie das für würdig erhalten, dann fliegen die zurück, kommunizieren das an die anderen und dann fliegen nochmal ein paar Späher aus. Und wenn die ältesten Späher gesagt haben, okay, das ist super, das nehmen wir, erst dann fliegen die quasi dahin und bauen da ein neues Nest. Das fand ich unfassbar faszinierend.
Du bist ja nicht direkt Schauspieler geworden, also nach deiner Ausbildung. Du hast einen Umweg, hast du gemacht. Erstmal Wirtschaft studiert oder International Business in Berlin und in Cambridge. Und bist dann erst mit, 26, 27, glaube ich, zum Schauspiel gekommen. Hast in Toronto Schauspielschule besucht.
Genau.
Wie bist du denn dahin gekommen? Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt probiere ich mal was ganz anderes als das ganze Wirtschaftszeug hier?
Also ich habe quasi im Studium schon immer mal Werbung gedreht, um mir das Studium zu finanzieren.
Ja.
Und fand es dann irgendwann sehr spannend, vor der Kamera zu stehen. Und hatte dann irgendwann das Gefühl, dass ich mehr Leidenschaft irgendwie mitbringe, eben vor der Kamera, als irgendwie vor einer Excel-Tabelle.
Ja, kann man nachvollziehen auch.
Und ich war vorher in Toronto und die Stadt hat mir sehr gut gefallen. Und dann bin ich eben dahin und habe dann ein tolles Schauspielstudio gefunden und habe gesagt, okay, ich tauche jetzt einfach mal ein. Und mach das jetzt und dann gucke ich mal, was dabei rumkommt.
Mhm. Klar, das Leben vor der Kamera hast du als Model oder sowas natürlich dann tatsächlich schon erlebt. Einige werden dein Gesicht auch, wenn man sie drauf stößt, jetzt erkennen von dieser, Partnersuchplattform. Da war eine große Kampagne. Du warst eines der Gesichter dort drauf.
Das war ich auch mal.
Wie oft kam einer zu dir und sagte, du bist doch der von dem Plakat. Bist du Single?
Das ist tatsächlich nicht ein einziges Mal passiert.
Ach, guck mal.
Ja, wirklich, das ist mir wirklich nie passiert. Das, was öfter passiert ist, was irgendwie ganz schön war, dass mir ständig Freunde Bilder geschickt haben. Und das war tatsächlich,
Was für Bilder?
Mit mir auf dem Plakat oder so ein Selfie quasi, genau.
Ja.
Und das war irgendwie ein ganz tolles Gefühl, weil man irgendwie sofort wieder eine Verbindung hatte und ich das Gefühl hatte, dass die an mich denken und ich habe an sie gedacht und so weiter.
Deine Muttersprache ist eigentlich, und darauf deutet fast der schöne Name Artyom schon hin, endlich mal, so heißen nicht alle, das ist ja das Gute daran. Deine Muttersprache ist Russisch, du bist in Russland geboren auch,
genau.
Zumindest in der Sowjetunion, ich weiß gar nicht, auch in Russland?
Ja, auch in Russland,
Auch in Russland geboren. Ja. Wie bist du dann nach Deutschland gekommen?
Na, ich bin Anfang der 90er eben als Aussiedler nach Deutschland gekommen in meiner Familie.
Okay, ja.
Also genau. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Also Russlanddeutsche, Wolgadeutsche, Spätaussiedler,
natürlich,
genau.
Natürlich, klar, kennen wir.
Und mit der Welle, die damals eben nach Deutschland rübergeschwappt ist, mit der bin ich auch gekommen.
Okay, da warst du aber wie alt? Noch ganz, ganz jung.
Da warst
du
fünf
immerhin schon. Und außerdem habe ich auf deiner Webseite gelesen, du sprichst Portugiesisch fließend.
Ja.
Wie kommt das?
Ich habe mal eine Zeit in Brasilien gelebt.
Ach
und das hat den riesen Vorteil gehabt, dass, es sprechen nicht so viele Leute Englisch, oder zumindest zum damaligen Zeitpunkt war das so. Und das hatte natürlich den riesen Vorteil für mich, dass ich ein bisschen gezwungen war, Portugiesisch zu lernen.
Und warum hast du in Brasilien gelebt?
Ich habe da mal im Rahmen meines Studiums damals ein Praktikum gemacht.
Ah. Genau. Wie kommt man denn nach Brasilien letztendlich? Also da muss ja auch irgendwo einen Aha-Moment gegeben haben.
Oh, gute Frage.
Echt? Vielen Dank.
Sehr gerne. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe mal so eine Ausschreibung gelesen, es klang sehr interessant und dann habe ich gesagt, warum nicht? Dann habe ich mich da beworben und dann hat es irgendwie geklappt.
Ja. Also, der Umweg vom Wirtschaftsstudium bis hin zur Schauspielerei, der du jetzt natürlich hundertprozentig verschrieben bist, zu sehen jetzt in der ganz neuen Staffel von Charité, Charité 2. Die spielt dann während der letzten beiden Jahre des Zweiten Weltkriegs, also eine ganz andere Zeit als die Staffel 1 damals. Artyom Gilz, dann Dankeschön für heute.
Ich habe mich zu bedanken. Ich danke, wollte ich sagen. Dankeschön.
Und dann sage ich, bis die Tage.
Bis die Tage. Wiedersehen.
Talk mit Thies.